60.000 Euro Nettodividende pro Jahr und das Investieren in der Corona-Krise. Genau darum geht es in diesem erstmalig stattfindenden Interview heute mit einem Interviewpartner zu Gast im Finanzilluminati-Podcast.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Im Vorfeld noch das Disclaimer, denn all das, was du hier hörst, ist keine Anlageberatung, keine Verkaufsberatung, keine Versicherungsberatung, keine Steuerberatung, keine sonstige Beratung, kein Aufruf zum Verkauf oder zum Kauf von Wertpapieren, sondern ganz alleine unsere Meinung. Liebe Leute, herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast, YouTube-Channel oder Blog. Heute mit dem allerersten Interview und ich bin hier nicht ganz alleine, denn sonst würde es mit dem Interview gar nicht funktionieren. Zu Gast ist der Simon. Simon, herzlich willkommen.
Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, ein Interview mit dir selbst könntest du natürlich auch führen. Ist halt die Frage, wie interessant das wäre.
Ja, also bin ich mal gespannt. Probieren will ich es eigentlich nicht. Da ist es viel interessanter, dass du tatsächlich da bist. Und schön, dass es jetzt auch so spontan noch geklappt hat. Wir beide haben uns ja erstmalig so wirklich auf Instagram kennengelernt. Da führst du ja deinen Instagram-Account, die Dividendeneule, seit, wenn ich das richtig gesehen habe, schon September 2019 und postest da regelmäßig über deine Investitionen, Börsenkontakte, Aktienvorstellungen, Dividenden, die du erhalten hast. Und dann haben wir beide uns ja, das ist mit den meisten Interviewpartnern, die in der Zukunft dann folgen werden, noch nicht so, dass wir beide uns auch schon mal direkt in echt gesehen haben. Wir haben uns nämlich kennengelernt auf einer Börsenveranstaltung hier in Hannover, wo unter anderem auch die Firma Encavis vorgestellt wurde. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt. Das heißt, du bist jetzt erstmal an der Reihe. Stell dich doch gerne einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum Investieren gekommen? Und ja, stell dich doch gerne mal den Zuhörern vor.
Ja, wer bin ich? Ich bin Simon Tappert, 21 Jahre aus Hannover. Und wie bin ich zum Investieren gekommen? Also kurz ab vielleicht noch, was ich momentan mache. Ich arbeite in einer Werbeagentur und sorge quasi dafür, dass ihr die richtigen Produkte bei der Werbung angezeigt bekommt und ja auch die richtigen Produkte findet, wenn ihr sie sucht. Mhm. Zum Investieren bin ich gekommen über ja eher unschöne Ereignisse, muss man ehrlich sagen. Meine Mutter ist im Dezember 2017 verstorben und dann kam irgendwann ja gewisse Betriebsrenten und sowas und dann habe ich mich natürlich gefragt, was soll ich jetzt mit dem Geld machen? Und Schicksal sei Dank, ich wollte erst zum Sparkassenberater gehen, habe mich dann aber ja doch nicht dazu durchgerungen und habe dann zufällig ein Video vorgeschlagen bekommen auf YouTube von dem Finanzfluss-Kanal, so heißt das. Und das war mit dem magischen Dreieck, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema weiter auseinandersetzen. Habe erst das Investment-Punk-Buch gelesen von Gerald Hörhahn. Und da kam dann immer mehr die Motivation, sich wirklich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Ich hatte früher schon in der Schule immer Interesse bei meinem ganzen Thema Wirtschaft. Dementsprechend ist mir das sehr leicht gefallen. Ja, und dann habe ich so die Bücher nach und nach gelesen, hauptsächlich Videos geschaut, muss ich ehrlich sagen. Da kann ich viel besser mitarbeiten. Ja.
Okay, ja, wunderbar. Das klingt doch natürlich sehr unschöne Umstände, wie es jetzt dazu gekommen ist, aber umso schöner, dass du ja jetzt tatsächlich an der Börse bist. Jetzt habe ich ein bisschen mitgeschrieben. Du hast gesagt, du hast mehrere Videos gesehen. Das heißt, es wird ja hauptsächlich YouTube sein. Also ich glaube, keiner von uns nutzt ja andere Videoplattformen. Welche Accounts hast du dir denn da wirklich angeschaut? Und vielleicht magst du den Hörern und Hörerinnen da mal erzählen, was dir auch wirklich weitergeholfen hat.
Ja, also ich habe halt angefangen mit dem Finanzflusskanal einfach zum Einsteigen mit dem quasi Renditereieck, dass man erstmal lernt, dass ja, wenn man halt wenig Risiko hat, dann hat man halt aber auch wenig Rendite und wenn man sein Geld hat, aber dafür jetzt quasi längerfristig bindet, dann hat man entsprechend trotz der Sicherheit vielleicht etwas mehr Rendite und ja, ne, das Renditedreieck kennt man, glaube ich, brauche ich jetzt nicht weiter erklären. Mhm. Und habe dann darüber auch ja, die ganzen Basic-Videos mir ein bisschen angeschaut und bin dann aber von Finanzfluss eher weg zum Aktien mit Kopf-Kanal und habe mich dann erst mit dem ETF-Thema beschäftigt und wollte damit eigentlich auch starten. Aber dann hat es irgendwie ewig gedauert, bis mein Depot eröffnet wurde. Und dann habe ich erstmal nochmal wieder alles über Bord geworfen und habe mich dann den Einzelaktien zugewendet, weil dann auch immer mehr Videos von Kolja zu dem Thema Einzelaktien kamen. Und dann habe ich mich ja immer weiter in das Thema eingearbeitet, habe mir dann auch das Buch von Christian Leroux zugelegt, Cool bleiben und Dividenden kassieren. Und war dann aber erst nicht angetan von der Dividendenstrategie. Da war ich so typisch Anti-Dividenden, sondern war so nur wachstumswerte Dividenden. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Da fallen Steuern drauf an und sowas. Und ja, war halt voll in diesem Wachstumsthema drin. Und habe dann, ja gut, kann ich später noch erzählen, was dann danach raus geworden ist. Aber auf jeden Fall habe ich hauptsächlich halt Aktien mit Kopfvideos geschaut und vorher halt ein bisschen Finanzfluss. Und ja, das war es dann aber eigentlich soweit auch an YouTube-Videos, zumindest am Anfang, wo ich gestartet habe.
Na, da sind auf jeden Fall ein paar interessante Empfehlungen mit dabei, die wir auch gerne in die Shownotes bzw. die Videobeschreibung in YouTube mit reinnehmen. Jetzt hast du gesagt, ganz am Anfang, okay, ETFs, das Ganze hat nicht so geklappt, weil es ein bisschen gedauert hat mit deiner Depoteröffnung. Und dann warst du eher an Wachstumsaktien interessiert. Jetzt hast du natürlich auch einen tollen Instagram-Account, den wir ebenfalls in die Shownotes und Videobeschreibung mit reinnehmen. Und da steht ganz groß, Ziele 60.000 Euro Netto-Dividenden pro Jahr. Angefangen hast du ja dann mit den Wachstumswerten, jetzt steht da so ein großer Dividendenwert. Was war denn für dich da so ausschlaggebend, dass du jetzt doch sagst, Dividenden sind sehr interessant?
Ja, letztendlich habe ich gleichzeitig, wo ich mit dem ganzen Finanzthema angefangen habe, auch angefangen habe, diese klassischen Persönlichkeitsentwicklungsbücher zu lesen. Also seien es die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer oder halt ja, andere Bücher, wo man dann so quasi den Drive entwickelt, wirklich sich Ziele rauszuarbeiten, sich zu überlegen, was man im Leben will. Und für mich war dann klar, dass ich eine Art finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit halt haben will, in der ja mir ein gewisses Einkommen einfach jedes Jahr quasi zukommt, aus der ich dann einfach ganz unbesorgt quasi weiter meine Handlungen nachgehen kann, die mir einfach Spaß machen, wofür, keine Ahnung, wofür ich halt brenne. Oder irgendwelche coolen Projekte voranbringen, wo ich mir dann nicht so viele Gedanken machen muss, wo kommt, also stimmt das Geld jetzt und das Gehalt, ne? Und dann habe ich mir überlegt, okay, diese Einkommenssache, das ist doch vielleicht sehr interessant und habe dann mir die ersten Dividendenaktien ins Depot gelegt. Und dann habe ich es irgendwie so richtig gemerkt in dem Mini-Crash 2018 im Dezember, dass ich zu den Aktien, die mir wirklich Einkommen auszahlen, auch eine viel bessere Bindung und ein viel besseres Gefühl dafür bekommen könnte, dass ich wirklich keine Aktien halte, sondern Unternehmensanteile. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich komme viel besser zu meinem Ziel, wenn ich mir einfach das Ziel nehme, ich will ein gewisses Dividendeneinkommen jedes Jahr erreichen und baue sozusagen einfach Positionen dann hinsichtlich dem Ziel auf.
Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt sind 60.000 Euro Netto-Dividende natürlich ein sehr hoher Wert, was dann aber auch ein schöner Wert natürlich ist. Hast du dahinter auch schon einen Zeitplan gelegt und eine allgemeine Strategie, wie du da hinkommen möchtest?
Also einen festen Zeitplan jetzt nicht direkt, weil ja, es ändert sich ziemlich viel. Ich kann jetzt, weil, keine Ahnung, nächstes Jahr verdiene ich vielleicht doppelt so viel wie jetzt oder noch nicht. Also das weiß ich nicht. Also ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo mein Gehalt sehr stabil ist, da ich auch Gott sei Dank in einem sehr dynamisch wachsenden Unternehmen arbeiten darf und auch nebenbei selber noch ein paar Projekte starte, wo man ja nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Dementsprechend habe ich jetzt nicht gesagt, ich will jetzt genau in, was weiß ich, 10 Jahren das Ganze erreicht haben. Aber in 20 Jahren denke ich, ist es schon realistisch, das geschafft zu haben, weil im Hintergrund muss ich eigentlich nur grob, je nachdem, wie viel Rendite ich jetzt mache, 1 bis 2 Millionen Euro investieren. Und ich denke, in 20 Jahren sollte man wirklich in der Lage sein, wenn man wirklich ehrgeizig ist, versucht, alle Möglichkeiten, die es so gibt, auszuschöpfen, um Geld zu verdienen, dass man das auch schaffen kann.
Auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Einstellung, die du da hast. Wenn du jetzt sagst, du hast nebenbei Projekte, geht das denn tatsächlich so in die Richtung deiner Haupttätigkeit oder in welchen Feldern treibst du dich da um?
Genau, also es geht sehr ähnlich in meiner Haupttätigkeit. Ich verkaufe auch selber halt Produkte auf Amazon in mehreren Partnerschaften quasi. Also ich habe 2 verschiedene Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, auch noch mit 2 anderen Kollegen, wo wir dann halt unter verschiedenen Brands halt Produkte im Internet quasi oder auf Amazon verkaufen. Und das sind so, das eine Nebenprojekt und das andere Nebenprojekt ist so ein bisschen unternehmensintern haben wir noch einen Beratungsbereich aufgebaut, wo wir quasi das Wissen, was wir jetzt haben, an Leute weitergeben, die sagen, sie haben die Manpower oder den Drive, selber quasi zu lernen, wie man entsprechend unsere Tätigkeit in der Agentur ausübt. Und da sind wir dann auch noch zum kleinen Teil dran beteiligt. Und dann sollen auch noch weitere Projekte halt in dem Online-Business folgen.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und es ist ja sehr wichtig, sich mehrere Standbeine an einem Einkommen aufzubauen. Da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wenn du den Zuhörern jetzt mal einen kleinen Blick in dein Depot erlauben möchtest, also wie schaut es da aus? Aktien, P2P, Rohstoffe, Immobilien, vielleicht auch ein bisschen Kryptowährung. Wie bist du da allgemein aufgestellt und wie sieht deine Investitionsstrategie aus?
Ja, wie bin ich aufgestellt? Also 99% Aktien, glaube ich. Ich hatte deutlich mehr in P2P investiert, in Go and Grow. Habe das Ganze jetzt aber ja letzte Woche und diese Woche auf mein Verrechnungskonto überwiesen und investiert und bin jetzt quasi all in Aktien. Kryptowährung hatte ich eh keine, Immobilien habe ich auch noch keine. Kommt vielleicht später mal, aber ja, ich komme mit dem Aktienthema einfach momentan am besten zurecht. Gold habe ich auch keins.
Gold auch keins, Immobilien auch nicht. P2P hast du jetzt gesagt, Go and Grow, das ist also dann Bondora. Hast du gesagt, du hast das Ganze jetzt abgezogen und rübergeschichtet in Aktien. Was ist der Hintergrund dort?
Genau, also ich hatte das Geld damals oder habe allgemein immer ein bisschen da eingezahlt gehabt, um zum einen eine gewisse Rücklage zu haben, wenn es dann wirklich mal abrauscht, weil ich hatte ja im Dezember 2018 die Erfahrung gemacht, dass Aktienmärkte auch doch mal relativ schnell fallen können, oder was heißt relativ schnell, aber dass sie halt fallen können und man vielleicht nicht alles investieren muss, quasi auch mal ein bisschen wie der Warren Buffett einfach warten kann, dass die Kurse auch ja quasi zurückkommen und dann seine Wunschkurse da sind, dann muss man halt nur das Geld haben und deshalb habe ich das da gepackt und jetzt kam es bei einigen Aktien zu dem Kurs, wo ich mir vorstellen konnte, eine erste Position zu eröffnen und habe dementsprechend das Geld abgezogen, weil die Opportunitätskosten mir quasi einfach zu groß waren. Ne? Also für die 6,75% habe ich halt jetzt anderswo viel bessere Renditen bekommen und deshalb habe ich das Geld abgezogen.
Ja, das klingt auf jeden Fall doch recht vernünftig und bringt mich auch schon zu der nächsten großen Frage. Wir nehmen diese Folge jetzt zum 22.03.2020 auf und da ist der Coronavirus gerade in der ganzen Welt unterwegs und wirft auch unsere Aktienmärkte ja ordentlich auf den Kopf. Wie hat sich das bisher bei dir ausgewirkt?
Ja, also ich habe es auch auf jeden Fall ordentlich zu spüren bekommen. Mein Depot hat jetzt einen maximalen Drawdown, glaube ich, von 34%. Also von dem Hoch im Februar jetzt bis zum Tief, glaube ich, am Donnerstag ging es auf jeden Fall ordentlich nach unten. Insgesamt bin ich jetzt, glaube ich, 24% im Minus. Ja, also es hat sich auf jeden Fall schon spürbar ausgewirkt.
Und 24% im Minus, ist das jetzt so eine Zahl, wo du als Anleger sagst, okay, ist das etwas, wo ich schon verkaufen würde, weil du kriegst so ein kleines Panikgefühl. Wie fühlt sich das bei dir an oder wie ist deine Einschätzung dazu?
Nee, absolut nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ganz anders bin, aber das ganze Thema, dass ich jetzt 25% im Minus bin, das tangiert mich überhaupt nicht. Es hat mich genauso wenig tangiert, wie dass ich 15% im Plus bin. Was bei mir viel schlimmer ist, ist so ein bisschen dieses Fear of Missing Out, weil ich sehe momentan extrem viele Chancen bei vielen Aktien, die ich auf der Watchlist habe, die jetzt günstig sind, habe einfach kein Kapital momentan, um die zu kaufen. Ne? Und das ist das, wo ich viel stärker quasi mit mir selbst arbeiten muss, dass ich nicht andauernd irgendwas umschichte oder Geld investiere, was ich nicht investieren will.
Da sagst du auf jeden Fall was recht Interessantes, weil so ein ähnliches Gefühl habe ich bei mir jetzt auch. Es sind sehr viele, doch wirklich auch sehr interessante Werte, im Moment um einiges günstiger. Wie machst du das, dass du da jetzt nicht anfängst umzuschichten und wie gehst du mit der Situation, um da wirklich die Füße stillhalten zu können? Hast du da an einen Anleger, den das jetzt interessiert, einen speziellen Tipp?
Was heißt einen speziellen Tipp? Aber ich habe einfach persönlich die Erfahrung gemacht, dass das Umschichten, was ich zum Beispiel im Dezember 2018 gemacht habe, mir echt viel Rendite gekostet hat oder hätte, weil ich habe einfach als Vergleichswert mal mein Portfolio vor der Umschichtung nebenher laufen lassen und die haben sich halt deutlich besser entwickelt, die Aktien. Und da ist es halt einfach so, dass ja man einfach nicht die Aktien verkaufen sollte, die jetzt gerade noch gut laufen oder noch im Plus sind, um dann halt in andere umzuschichten. Was man vielleicht am ehesten noch machen kann, ist halt wirkliche Loser abzuverkaufen, wo man da aber auch differenzieren muss. Ne? Also nur weil eine Aktie jetzt im Minus ist, ist es ja kein Grund, die Aktie zu verkaufen.
Da hast du auf jeden Fall recht. Das sehe ich ganz genauso. Vielleicht fragt sich der ein oder andere Zuhörer jetzt, zwei Depots gegeneinander laufen zu lassen. Dann, wie machst du das? Benutzt du da spezielle Software?
Ich benutze Portfolio Performance. Mhm. Und da habe ich quasi einfach das Depot in einer anderen Datei nochmal nachgebildet vor der Umschichtung und habe das Ganze dann quasi laufen lassen nebeneinander.
Okay, gut. Falls sich der eine oder andere das gefragt hat, ist die Frage auf jeden Fall jetzt auch beantwortet. Jetzt wissen die Zuhörer und ich auch, wie es sich bisher bei dir ausgewirkt hat. Nur jetzt kann es natürlich unter Umständen angehen, dass Corona uns noch eine ganze Weile in Atem halten wird und wahrscheinlich auch bis da endlich mal ein Impfstoff gefunden wird oder gewisse Fallzahlen nach unten gehen, auch die Märkte weiterhin unten bleiben. Wie möchtest du und warum möchtest du damit entsprechend so weiter umgehen?
Ja, wie möchte ich damit umgehen? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich Mantras quasi jeden Tag durchzulesen und ja auch einfach die Geschäftsmodelle zu verstehen. Also, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass man sich an Unternehmen beteiligt hat, dass man keine Aktien gekauft hat, dass man vielleicht immer an das Beispiel auch denkt, dass man jetzt, wenn man eine Immobilie hat zu Hause, wo jetzt nicht gerade das Dach kaputt gegangen ist oder sowas, wo es quasi dann auch einen Grund geben würde, warum das Ganze weniger wert sein sollte, dass man ja auch die Immobilie dann nicht an den Nächstbesten verkaufen würde. Jetzt sagt, ja, ich zahle dir 30% weniger. Okay, und dann denkst du ja, okay, jetzt verkaufe ich oder was. Wenn man sich vielleicht diese ganzen Sachen immer wieder in den Kopf ruft oder dass man halt auch quasi einfach sich überlegt, ob man das ganze Unternehmen jetzt gekauft hätte. Also wenn du jetzt eine 3M hast zum Beispiel und du bist jetzt, keine Ahnung, 20% im Minus, würdest du jetzt auf einmal das ganze Unternehmen 3M verkaufen, nur weil du 20% im Minus bist? Und mir persönlich geht es so, also ich habe ja auch eigene Beteiligung an Unternehmen, die würde ich jetzt auch nicht verkaufen, nur weil wir jetzt vielleicht mal in einem Monat doch schlechteren Gewinn gemacht haben als erwartet und dann quasi der intrinsische Wert gesunken ist.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, weil ich lese im Moment auch in sehr vielen Facebook-Gruppen mit und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und die werden im Moment wirklich sehr häufig immer wieder gepostet. Es gibt sehr viele Fragen. Einige wollen verkaufen, andere wollen weiter nachkaufen, andere sagen, warte noch. Wie bist du da aufgestellt? Bist du, also es gibt ja diesen Spruch, nicht ins fallende Messer greifen, wo jetzt auch der Dr. Rainer Zietelmann gestern, ist glaube ich beim Kolja auch gesagt hat, das ist mit einer der dümmsten Sprüche, die es gibt. Wie stehst du dazu?
Ja, teils. Also ich sehe schon so, dass man vielleicht nicht sofort in die Abwärtsbewegung reingreifen muss. Bestes Beispiel, das war mein erster größter Fehler. Ich habe die Bayer-Aktie gekauft, als sie von 100, glaube ich, auf 80 oder so abgestürzt ist, wo das mit den Glyphosat-Klagen kam. Da gab es eigentlich noch keinen Grund, die Aktie zu kaufen, weil sie ist jetzt nicht billig geworden, sondern ist auf einmal ein Risiko aufgetreten, was vorher nicht da war. Und das ist auch zum Beispiel jetzt ein Beispiel bei den Airlines, wo man auch, also da muss man halt einfach sich im Klaren sein, dass es echt wirklich ein hohes Risiko ist, wie zum Beispiel auch bei Boeing. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die sind ja vielleicht nur für ein paar Quartale betroffen oder sind vielleicht auch gar nicht betroffen. Und dann muss man sich halt einfach schauen, ab welchem Wert ist das Unternehmen für einen fair bewertet. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Dividendenjäger ist, dann kann man ja anhand der historischen Dividendenrendite einfach sagen, okay, diese Rendite gab es die letzten 10 Jahre, jetzt gibt es die Rendite wieder. Keine Ahnung, es ist vielleicht ein zyklisches Geschäftsmodell, dann will man nochmal 30% Sicherheitsmarge haben, zieht das nochmal davon ab. Und wenn dann der Kurs trotzdem jetzt schon da steht, dass es für einen quasi fair bewertet ist, dann kaufe ich einfach die erste Tranche, auch wenn es quasi noch fällt. Weil man weiß nicht, wann der Boden gefunden ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel noch einmal eine Unilever für 39 € erwischt gehabt. Jetzt stehen sie wieder bei 45 € und ich bin mir nicht sicher, ob sie wieder auf 39 fallen werden. Dementsprechend muss man da halt immer vorsichtig sein. Es gibt Messer, in die man nicht reingreifen sollte, aber ansonsten sehe ich das eher wie Herr Zietelmann, dass das Quatsch ist. Lieber in Tranchen einkaufen und einfach Stück für Stück die Positionen aufbauen.
Okay, auf jeden Fall auch meiner Meinung nach eine ganz vernünftige Einstellung, die du da hast. Jetzt hast du schon so ein paar Aktien erwähnt, unter anderem halt die Airlines, aber was mir dann natürlich auch noch einfällt, sind Carnival und TUI, also TUI, der Reisekonzern, weltweit größte, und Carnival eben der größte Kreuzfahrtschiff. Betreiber, dann gibt es da Aktien, wo du dir im Moment wirklich sagst, Finger weg?
Ja, also ich persönlich habe zum Glück meine Boeing-Aktien noch bei 320 € verkauft, weil ich nochmal eine Sendung von Christian Veröhl und Kramer oder so heißt der, glaube ich, der andere.
Ja, der Tobias
Entschuldige,
Kramer,
falls.
ganz genau.
Genau, Tobias Kramer ist mir gerade nicht eingefallen. Habe ich mir nochmal angeschaut und habe dann wirklich nochmal drüber nachgedacht. Ist es gerechtfertigt, jetzt 280 Euro pro Aktie für das Risiko, was ich zahle, einzugehen? Und habe dann gedacht, okay, nein, jetzt stehen sie bei 320 Euro. Ich nehme lieber den Gewinn mit und gehe da mit dem Risiko raus. Da war nur das Boeing 737 Max-Risiko damals da. Und jetzt sind sie halt irgendwie gefallen. Und dann standen sie bei 140, habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich nochmal irgendwie anderthalb Aktien oder so, also nicht extrem viel. Und jetzt stehen sie aber bei 90 und ich würde nicht nochmal nachkaufen, weil zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz klar, ob sie wirklich Zahlungsschwierigkeiten haben, aber jetzt ist ja eindeutig. Also. Und wer jetzt noch kauft, der spekuliert eigentlich nur darauf, dass es irgendwie rumgerissen wird.
Und wenn wir mal von dem Thema der negativen Aktien, sage ich jetzt einfach mal, da wo wir im Moment wirklich eine große Spekulationsmöglichkeit auch haben, weggehen hin zu Aktien, die eher empfehlenswert sind. Wir wollen es ja nicht unbedingt Tipp nennen. Ganz am Anfang von dieser Folge wurde der Disclaimer angeblendet, dass hier ist keine Aktienberatung, kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf. Aber was wäre so dein heißester Tipp? Welche Aktien sind bei dir auf der Watchliste ganz weit?
Ja, da gibt es auf jeden Fall einige. Beispielsweise seit Freitag gibt es auch mal wieder Coca-Cola oder Pepsi zu einem fairen Wert. Also man kriegt, glaube ich, 4% Dividendenrendite bei Coca-Cola. Bei Pepsi weiß ich es jetzt gerade nicht, aber anhand der historischen Dividendenrendite gibt es die endlich mal wieder fair zu haben. Das wäre potenziell interessant für eine erste Tranche vielleicht. Ansonsten finde ich aber auch Aktien wie eine Realty Income zum Beispiel, die werden jetzt vielleicht ein, zwei Monate ihren Mietern sagen, okay, ihr könnt euch die Miete sparen und dann zahlt ihr später oder sowas. Aber ansonsten sind die ja eigentlich überhaupt nicht betroffen. Also ich meine, die Mieten müssen weiter fließen. Eine Fresenius finde ich super interessant mit mittlerweile auch nur noch irgendwie 28 Euro. Die müssen ja auch eigentlich nicht betroffen sein. Ich meine, Medizin ist ja jetzt eigentlich eher ein Thema, wo das Krankenhaus voll sein wird. Und ich denke nicht, dass sie das jetzt alles auf einmal kostenlos machen werden. Dann habe ich die Chip-Hersteller noch auf der Liste. Eine Broadcom, eine Intel, Qualcomm. Die sind auch alle schon relativ stark zurückgekommen, aber sollten eigentlich eher sogar von dem Ereignis profitieren. Klar, kurzfristig haben sie jetzt auch ihre Einbußen, aber langfristig geht ja jetzt durch diese Entwicklung der Trend sogar eher noch mehr zu noch mehr Servern, noch mehr Hardware. Hast du irgendwelche Werte? Sonst hätte ich auch noch einige. Ich wollte jetzt nur nicht einfach so nach und nach durchrattern.
Ja, die Werte, da gibt es ja relativ viele interessante. Also meine Watchlist wird auch von jeden Tag zu Tag größer. Aber ich würde dir dabei insoweit schon zustimmen, das sind auf jeden Fall Werte, die vorher gut gelaufen sind und die jetzt einfach endlich mal wieder fair bewertet sind. Das klingt doch wirklich sehr interessant. Also ich denke da immer noch sehr viel jetzt gerade an Microsoft. Wäre das für dich auch ein interessanter Wert oder muss da erst noch was passieren?
Für mich persönlich nicht. Also ich bin ja mehr so auf dem Dividendenfokus. Und als Wachstuminvestor ist die Bewertung jetzt, finde ich, interessant. Also man kann auf jeden Fall die ersten Tranchen kaufen. Aber als Dividendeninvestor gab es historisch gesehen schon mal mehr. Dementsprechend würde ich potenziell lieber bei anderen Aktien momentan zuschlagen. Abgesehen davon, dass ich auch schon eine sehr große Microsoft-Position habe und dann jetzt nicht zwangsläufig noch weiter aufstocken muss. Ansonsten haben wir noch eine 3M, die ich super interessant finde. Also ich meine, wir haben hier Dividendensteigerung von über 60 Jahren, fast, glaube ich, oder 62 sogar, ja. Und die gibt es jetzt auch wieder für 115 Euro. Historisch haben wir jetzt eine extrem hohe Dividendenrendite. Die gab es ja in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nur zur Finanzkrise einmal, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege. Und die Ausschüttungsquote ist mit 62% jetzt auch noch im Rahmen. Klar, die haben ihre Probleme, aber es ist auch vielleicht eine Gesellschaft, die jetzt von dieser Krise profitieren kann. Dadurch, dass vielleicht irgendwelche kleinen Unternehmen es nicht schaffen und die großen dann doch eher es durchschaffen. Aber auch eine Stanley Black & Decker, ich weiß nicht, ob das Decker, ob das jemandem was sagt. Genau, die sind, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob weltweit, aber sind auf jeden Fall ziemlich gut in dem Bereich Werkzeuge etabliert, zahlen auch schon seit über 53 Jahren eine steigende Dividende und die Aktie, ja, super konservativ, also ich glaube auch wenig verschuldet, Ausschüttungsquote 40% und da gibt es jetzt auch wieder 3,5% Dividendenrendite. Das ist auch historisch hoch.
Okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Werte. Wenn ich jetzt mir die Facebook-Gruppen im Moment so ein bisschen anschaue, dann ist mir da jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Aktie in den Sinn gekommen, die auch für Dividendenjäger sehr interessant ist und im Moment auch allerdings heftig diskutiert wird. Denn im Moment gibt es nicht nur die Corona-Krise, sondern wir haben auch zeitgleich noch unseren Ölkrieg. Es gibt die Shell-Aktie, die Royal Dutch Shell, die im Moment doch wirklich eine wahnsinnig hohe Dividende hat. Wie stehst du zu dieser Aktie im Moment?
Ja, das ist eher eine Gruppe, wo man auch wieder mehr Zeit mitbringen muss. Mhm. Die Aktien, die ich jetzt vorher genannt habe, werden sich tendenziell schneller erholen, bin ich der Meinung. Eine Shell ist schon relativ solide aufgestellt. Also wenn man jetzt sagt, man möchte in die Ölwerte investieren, dann in die großen meiner Meinung nach. Mhm. Historisch wahrscheinlich eine gute Chance. Man muss aber einfach wissen, das ist jetzt auch schon wieder zu einem Thema, wo es einfach auch länger einen günstigen Ölpreis geben kann, wo man wissen muss, dass es dann zur Dividendenkürzung kommen wird, weil es einfach wirtschaftlich nicht zahlbar sein wird, auch wenn sie jetzt schon seit zig Jahren die Dividende nicht gekürzt haben. Wäre es jetzt eigentlich, also es sei denn, sie machen massig Schulden, was ich mir aber nicht vorstellen kann, dann müssten sie, wenn das wirklich anhaltend ist, der tiefe Ölpreis, müssten sie ja die Dividende kürzen, was aber nicht heißt, dass es trotzdem kein schlechtes Investment sein kann. Ich meine, wenn sie Dividenden kürzen und man davon ausgeht, dass der Ölpreis in 10 Jahren höher stehen wird als jetzt oder in 5 Jahren, dann kann man hier auch definitiv ein paar Tranchen kaufen. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder ein deutlich heißeres Eisen als die anderen Aktien.
Also auf jeden Fall ganz genau informieren, bevor du bei Shell reingucken möchtest. Sei es das vielleicht mal mit den aktuellen Aktien zu der aktuellen Krise auch gewesen. Was hat dir denn auf deinem Weg bisher so am meisten mitgeholfen, so Aktien zum einen sehr gut auszuwählen, aber auch mit dieser aktuellen Krise gut umzugehen? Also gibt es da zudem noch spezielle Bücher? Hast du mal Seminare besucht? Was würdest du da empfehlen? Wo kann ein Anfänger jetzt hingehen, wenn er die besten Informationen sucht?
Was mir extrem geholfen hat, ist das Buch von Costellani. Mhm. Der Titel ist, glaube ich, Die Kunst, über Geld nachzudenken. Das kann man sich einfach regelmäßig durchlesen und dann kriegt man einfach mal auch ein Gefühl dafür, wie so die Dinge laufen und was auch er aus seiner langen Börsenkarriere und doch auch erfolgreichen Börsenkarriere so für Weisheiten einem mitgibt, und die kann man sich regelmäßig wieder zu Ohren führen. Ansonsten cool bleiben, Dividenden kassieren, ähnlich, finde ich es auch ein gutes Buch, um das Thema zu verstehen und dann auch da reinzukommen und auch das Ganze durchzuziehen. Was mir aber persönlich am meisten geholfen hat, ist der Nils Gajowi. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber der macht eigentlich eine Strategie, die meiner sehr ähnlich ist, Zahltragsstrategie, wo es darum geht, quasi so viele Zahltage im Jahr wie möglich zu sammeln und dann sich quasi einen passiven, was heißt passiv, aber relativ passiven Einkommensstrom aus Dividenden aufzubauen. Und der betrachtet die Themen auch alle immer sehr nüchtern und gibt da auch wirklich gute Informationen. Genau, Aktiensuche, Aktienfinder bin ich immer ordentlich dabei. Suche dann halt einfach nach, zum Beispiel Dividendenaristokraten, aber was ich auch nutze, ist diese David Fish Liste, wo auch immer am Ende des Monats einmal geupdatet wird, welche Aktien halt jetzt auch schon sehr lange Dividende zahlen, welche jetzt vielleicht gerade auf dem Weg dahin sind, zu einem Aristokraten und sowas zu werden. Da schaue ich auch gerne mal rein, und wenn dann irgendeine Aktie interessant aussieht, dann schaue ich mir sie genau an.
Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps, also auch beim Aktienfinder, da treibe ich mich auch regelmäßig ganz gerne um, nicht zuletzt, weil meine Aktienanalysen natürlich auch da gelistet sind. Von daher ein sehr, sehr schönes Tool, genauso wie wie deine Liste. Die werden wir auf jeden Fall ebenfalls auch verlinken. Ich finde die auch ganz cool, einfach um mal wieder ein bisschen Inspiration zu kriegen, welche Aktien sind interessant und welche sind es auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ja. Wir würden uns jetzt dem Ende des Interviews tatsächlich schon nähern, und damit geht auf jeden Fall das Wort nochmal an dich. Was magst du als Schlusswort den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Schade, dass es schon zu Ende ist, auf jeden Fall. Ansonsten als Schlusswort: Denkt immer daran, dass ihr euch an Unternehmen beteiligt und quasi keine steigenden Kurse kauft. Ansonsten ist es halt relativ schwer, das Ganze durchzuhalten. Aber ansonsten kommen jetzt auch nach den schlechten Zeiten wieder bessere Zeiten an der Börse. Einfach cool bleiben und Dividenden kassieren.
Okay, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist ein super Schlusswort und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Dir ganz herzlichen Dank, dass du da warst und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch herzlichsten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.